Herzlich willkommen. Ich bin Manuel Schönthaler. Ich arbeite als psychologischer Berater und freier Autor für das unabhängige Presseportal Frische Sicht. Da gibt es eine Interviewreihe, die heißt Just Fucking Do It. Und da spreche ich mit Menschen in einem Corona-Special, wo wir ein gesellschaftspolitisch relevante oder gesellschaftspsychologisch relevante Phänomene betrachten. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute Abend Gerald Hüther bei mir als Interviewgast habe, der mit einigen Büchern in Erscheinung tritt und einer der renommiertesten Hirnforscher und Neurobiologen ist. Herzlich willkommen, Herr Hüther.
Ich grüße Sie, Herr Schönthaler, und freue mich, dass das geklappt hat. Ich werde in der letzten Zeit immer wieder stark angegriffen, weil ich auch ab und zu Interviews mache, ohne mir genau anzugucken, mit wem ich das mache. Und da rutschen auch welche dabei unter die Liste, die dann am Ende sich als sonderbare Verschwörungstheoretiker herausstellen oder als Rechtsradikale und weiß nicht was. Deshalb bin ich sehr vorsichtig. Ich hoffe, dass Sie nicht in eine dieser Ecken gehören.
Ich hoffe nicht, Herr Hüther. Sie sind mir ein Begriff in dem Bereich Hirnforschung und Neurobiologie. Ich habe immer mal wieder Vorträge von Ihnen gesehen, zuletzt auch ein sehr spannendes Video, wo Sie sich auch geäußert hatten zu dem Thema Maskentragen bei unseren Kindern und was das auch für Auswirkungen hat, biologisch möchte ich es jetzt mal nennen. Das hat mich sehr erreicht. Und in der Vorbereitung zu dem heutigen Gespräch habe ich mich mit zwei Büchern von Ihnen beschäftigt. Und ich möchte thematisch mit dem ersten Buch so starten als Opener. Und zwar geht es da um die Wege aus der Angst. Mit was beschäftigen Sie sich dort in diesem Buch im Wesentlichen, Herr Hüther?
Das war zu Beginn der Corona-Problematik sehr schnell sichtbar, dass wir hier in unseren westlichen Gesellschaften ein Riesenproblem haben. Nämlich, dass es sehr viele Menschen gibt, die sehr leicht in Angst und Panik geraten, wenn irgendwas passiert, was sie nicht erwartet haben und wo auch nicht so ohne weiteres gleich klar ist, ob sie das unter Kontrolle kriegen. Also wir haben ja eine Gesellschaft, wo wir uns alle gegenseitig einreden, wir könnten alles unter Kontrolle kriegen, alles sei machbar. Und wenn da was passiert, was da nicht in das Schema passt, dann haben eben sehr viele Leute, lassen sich sehr viele Leute eben sehr leicht verunsichern, geraten dann in Panik, suchen nach Auswegen und finden dann irgendwas, weil mit der Angst kann man auch nicht leben. Und das Besondere an diesen Ängsten, die da jetzt zutage treten, ist, dass es eben Ängste sind, die dadurch entstehen, dass man sich vorstellt, was passieren könnte. Also, wenn ein Löwe vor der Tür sitzt und ich mache die Tür auf, mache ich die Tür wieder zu und das Problem ist erledigt mit dem Löwen. Aber wenn ich im Bett liege und mir vorstelle, dass da ein wilder Löwe vor der Tür sitzt und dann mir auch noch vorstelle, dass die überall in der Stadt sind und auch noch vor den Fenstern, nee, da kann ich ja nichts machen. Also vorgestellte Ängste sind schlimmer als reale. Und natürlich ist dann Tür und Tor geöffnet, dass man Ängste sozusagen auch verstärken kann. Also man kann sich gegenseitig auch noch mehr Angst machen, wenn man das möchte. Und hat jetzt mit Corona eigentlich gar nichts zu tun, sondern das ist offenbar eine sehr beliebte Verfahrensweise in unseren Gesellschaften geworden, dass nämlich, wenn jemand irgendein Produkt verkaufen will, dann geht das am besten, indem er dem anderen Angst macht, dass wenn er das Produkt nicht kauft, es ihm nicht gut ergeht. Also banale Geschichte, Faltencremes für älter werdende Damen. Ja, macht man Angst, dass das also dann nicht mehr so toll aussieht mit diesen ganzen Falten und dann bietet man auch gleich sein schönes Produkt an. Und so geht das dann weiter, das machen wir alle überall und auch in den Familien. Ne? Wenn er so Kinder hat, die in der Schule sind, wenn du nicht bald jetzt dich ein bisschen anstrengst, wird aus dir nichts. Wunderbar. Da wird schon wieder Angst gemacht. Oder wenn du dir nicht regelmäßig die Zähne putzt, fallen die alle raus. Nochmal wieder Angst gemacht. In Partnerschaften, wenn du mich weiter so lieblos behandelst, verlasse ich dich. Also das ist, also, es ist ein total verbreitetes Phänomen und man muss sich nicht wundern, dass dann auch in so einer Gesellschaft, wenn da so Corona auftaucht, dass dann auch die Politiker zwangsläufig dann zu diesem Mittel greifen und sagen, wenn ihr jetzt nicht alle die Masken aufsetzt, dann bricht unser Gesundheitssystem zusammen. Prüfen kann das ja keiner, also weil man davon ausgeht, dass die wohl Experten haben, die sie beraten, ist man froh, dass überhaupt einer jetzt sagt, was man machen soll in dieser schwierigen Situation. Und die meisten Menschen halten sich ja dann auch daran. Und bisher ist es ja auch einigermaßen gut gegangen. Was soll ich dazu sagen? Es gibt aber auch welche, die einfach noch nie so richtig oder die sehr ungünstige Erfahrungen gemacht haben mit Ratschlägen von Behörden oder von Regierungszeiten, weil da manches immer nicht gestimmt hat und sie sich da immer sozusagen hinters Licht gefühlt haben, und dann glauben die denen nicht. Und was machen die? Die müssen auch mit ihrer Angst irgendwie fertig werden. Und die sind dann sozusagen sehr bereitwillig, sich vorzustellen, dass da irgendwelche Verschwörungen dahinter sitzen, also dunkle Mächte, die das Ganze arrangiert haben. Das ist auch eine Angstbewältigungsstrategie, weil man, wenn man glaubt, man wüsste, dass da irgendjemand da ist, sozusagen als Feind, der das Ganze zu verantworten hat, dann hat man ja eine Richtung, in die man loslegen kann. Dann kann man den Feind bekämpfen oder weiß der Kuckuck was. Und dann wird man aktiv, und das hat so einen Effekt, dass dann die Angst weggeht, weil man wieder was tun kann. Schlimm ist es immer, wenn man da sitzt und nichts tun kann. Und dann kann man natürlich auch manche Menschen so Angst machen, dass die dann sogar im Wald ganz alleine noch die Maske auflassen. Das ist auch, irgendwie ein bisschen zu viel. Und je mehr Menschen es gibt in einer Gesellschaft, die sozusagen nicht richtig bei sich sind, die nicht in ihrer eigenen Kraft sind, die also sehr leicht zu verunsichern sind, desto schwieriger wird es dann auch, weil dann immer wieder solche Extreme auftauchen. Und die können sich dann gegenseitig nicht leiden. Und dann gibt es Polarisierungen, und die reichen ja im Augenblick bis in die Familien. Und die einen sagen, mach mich so ein Theater, und die anderen sagen, setz deine Maske am besten zu Hause im Bett. Und da hat man natürlich lauter heftige Probleme. Und die Frage ist, wie kommen wir da raus und was kann man machen? Und ja, das Gegenmittel gegen die Angst heißt ja eigentlich Vertrauen. Also man gibt da drei Vertrauensressourcen. Also ich kann mich darauf besinnen, dass ich selbst ja schon manches Problem gelöst habe, und dann habe ich sowas wie Kompetenzen und dann löse ich das halt. Und das ist schön, wenn man sich das zutraut und dann entsprechend sinnvoll und planvoll handeln kann, weil man weiß, was man tut. Aber es gibt eben auch sehr viele Menschen in unserer gegenwärtigen Gesellschaft, die haben noch nicht so richtig gelernt, wie man Probleme löst. Das ist ja ein zwangsläufiges Ergebnis einer Gesellschaft, in der man alle Probleme zur Seite räumt. Also möglichst die Kinder sollen möglichst überhaupt keine Probleme haben. Die wird alle Steine werden aus das rausgeräumt. Und wo sollen die jemals lernen, wie man ein Problem löst? Und wir Erwachsenen lassen uns in jeder Hinsicht dann irgend so ein Dienstleister kommen, wenn irgendwas nicht so ist, wie wir das haben wollen. Und dann muss der die kommen und die Fußnägel schneiden, und dann fängt man da am besten schon mit 40 an und lässt sich die Fußnägel von irgendjemand schneiden, und dann ist kein Wunder, dass man mit 60 in Angst und Panik gerät, wenn der Fußnägelschneider nicht mehr kommt. Könnte man das auch mit dem Abfluss machen. Und da gibt es halt viele, die sozusagen für die alltäglichen Verrichtungen immer einen Dienstleister benutzt haben, und da ist das natürlich dann nicht so doll mit diesen eigenen Kompetenzen und dem Vertrauen, dass man alleine sich helfen kann, wenn nicht irgendeiner kommt, der es macht. Das ist die erste.
Thema Vertrauen.
Das ist schon ganz dünn. Die zweite ist genauso dünn, und die, dass man, wenn man es alleine nicht hinkriegt, irgendwie andere vielleicht findet, mit denen man es gemeinsam macht, muss man so, das müssen Freunde sein oder sowas, also gute, also Menschen, denen man nahe steht und wo man sagt, die rufe ich an und dann kommen die, und machen wir das zusammen, kriegen wir das hin. In so einer Wettbewerbsgesellschaft, wie wir sie haben, wo einer dem anderen nicht richtig traut und wo einer den anderen da und über den Tisch zieht und wo Nachbarschaften oftmals sehr problematisch sind und Menschen eigentlich auch viel Angst voreinander haben, ist das mit dieser Vertrauensressource auch nicht so weit her. Also die fehlt auch. Und die dritte und letzte ist dann die, dass es, ja, man nennt das immer, dass es wieder gut wird. Also früher hat man gesagt, dass der liebe Gott schützend seine Hand über mich hält. Ja, wer hat denn dieses Vertrauen noch, dass er in der Welt gehalten ist? Also zumal, wenn das so eine materialistische und nur noch von ökonomischen Gesichtspunkten bestimmte Welt ist, dann ist das auch futsch. So, und wenn diese drei Vertrauensressourcen alle so weit eingebrochen sind, dann steht eben ein Großteil der Bevölkerung auf einem ganz dünnen Fundament. Und dann muss irgendwas passieren und dann bricht die große Angst aus. Und dann wird es irrational.
Jetzt ist ja die Angst auch für etwas gut. Also es ist ja grundsätzlich, ist ja Angst nicht nur was Negatives, sondern es ist ja auch etwas, was uns vor Tod und Untergang schützen soll. Wie differenzieren Sie das denn?
Da gibt es nichts zu differenzieren. In Wirklichkeit ist die Angst unser wichtigster Begleiter. Also wenn wir die Angst nicht hätten, würden wir jedes Mal hier in lebensgefährliche Situationen reingeraten. Also es ist gut, wenn die sich meldet und dann müsste man sagen, oh, liebe Angst, toll, dass du gekommen bist. Und dann kann ich jetzt hier die Kurve kriegen und sehen, dass ich dann nicht etwas tue, was mir schadet. Die Angst macht sich auch sehr stark bemerkbar. Das kann man ja regelrecht im Körper spüren. Also die ist schon nicht so, ist schon ein starker Botschafter, der uns darüber Mitteilung gibt, dass irgendwie das nicht gut läuft. Und da kriegt man dann schnell diesen Würgegriff da von der Angst. Und das macht die so unangenehm. Deshalb will die keiner. Ja, und dann will man die loswerden, wie ein Tinnitus. Und da will man den Tinnitus loswerden und man hört immer genauer auf den Tinnitus und dann wird er immer lauter und dann kriegt man noch mehr Ärger und dann wird er noch größer. So ähnlich ist es mit der Angst. Wenn man die Angst nicht annehmen kann und sie nicht fragen kann, was sie einem sagen will, dann wird die immer größer. Ja, und dann wird es irrational. Dann kann man die Angst nicht mehr als liebevollen Begleiter verstehen, der einem helfen will, aus irgendwelchem Schlamassel rauszukommen. Sondern dann hat man Angst eigentlich vor der Angst. Und da ist dann nicht mehr so leicht rauszukommen. Die wird dann immer größer und man findet immer wieder Auswege.
Ja, da haben wir dann in der Psychologie dann Phänomene wie generalisierte Angststörungen, wo eigentlich alles dann völlig diffus wird. Und das sind ja auch dann so Bereiche, wo dann Menschen wirklich ja in ihrem ganzen Leben Schwierigkeiten haben. Jetzt haben wir natürlich nicht nur solche Phänomene, sondern es ist ja momentan in der Gesellschaft einfach zu spüren, dass eben viele, ich nenne es mal Urängste auch hochkommen, viele ungelöste Themen, die die Menschen mitbringen und sich jetzt darüber zeigen, dass man ja entsprechend Anschluss sucht und auf Menschen vertraut, die einem sagen, was jetzt vermeintlich richtig in dieser Situation ist, in der wir uns jetzt gerade befinden, wovor wir Angst haben müssen und was denn das was denn die Lösung sein soll. Wie lässt sich das erklären, dieses Phänomen aus Ihrer Perspektive, was da im Hintergrund passiert in Bezug auf unsere Bedürfnisse, die wir haben?
Das ist ja so, dass wir nicht nur körperliche Bedürfnisse haben, also Hunger und Durst und sowas. Und wenn uns jemand das Essen oder das Trinken verweigert, dann kriegt man auch Angst und dann auch gleich ein Gefühl. Also es wird ein Bedürfnis nicht mehr gestillt und dann entsteht ein Gefühl. Und das Gefühl ist dann Wut oder so. Und dann haut man auf den Tisch und haut dem eine auf die Mütze, dass man da sein Essen wieder kriegt. Oder man rast umher und sucht irgendwo was zu essen. Und so wie es körperliche Bedürfnisse gibt, die eben irgendwie gestillt werden müssen, weil man sonst nicht leben kann, gibt es bei uns Menschen eben auch seelische Bedürfnisse, die irgendwie gestillt werden müssen, weil wir sonst nicht leben können. Und da wir soziale Wesen sind, auch wenn wir das im letzten Jahrhundert sozusagen tapfer von uns gewiesen haben und gemeint haben, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied, sind wir trotzdem soziale Wesen. Wir haben alles, was wir gelernt haben, von anderen übernommen und es gibt uns eigentlich im Singular gar nicht. Also auch wenn da irgendeiner dann in den Wald geht und in die Einöde und sich einbildet, der ist dort allein, dem hat auch irgendjemand gezeigt, wie sprechen geht und wie er laufen kann. Und wenn der nicht da gewesen, wenn die anderen nicht da gewesen wären, wäre der nach dem ersten Tag nach der Geburt schon gleich verhungert. Also wir sind zutiefst eingebettet in soziale Beziehungssysteme. Und das bedeutet, dass wir auch dieses Bedürfnis schon mit auf die Welt bringen, mit anderen verbunden zu sein, nach Nähe, nach Geborgenheit. Und wenn uns das verweigert wird oder wir das nicht kriegen, dann haben wir ein ungestilltes Bedürfnis, dann sind wir ein Bedürftiger. Und das tut richtig weh. Und dann versuchen wir, das Bedürfnis zu stillen und müssen dann häufig ein anderes, zweites Grundbedürfnis verletzen, was wir eigentlich auch haben. Und das heißt, es ist das Bedürfnis nach eigenen Entscheidungen, nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten, nach Autonomie. Später heißt es dann nach Freiheit. Also hier ist das Bedürfnis nach Verbundenheit und hier ist das nach Freiheit. Beide müssen sie irgendwie gestillt werden. Und ich habe nur ganz wenige Menschen bisher getroffen, denen das gelungen ist, ihre Beziehung zu anderen Menschen so zu gestalten, dass da beide Bedürfnisse gleichzeitig gestillt werden können. Und die einen sitzen in klebrigen Beziehungen und kommen nicht weg. Die haben da dauernd diese Sehnsucht nach Befreiung aus dieser komischen Gemeinschaft. Fernweh heißt das, ist auch schön, hat das in der deutschen Sprache dann auch so ein Wort, wo der Schmerz schon gleich zum Ausdruck kommt, Fernweh. Und die anderen sausen in der Weltgeschichte rum und sind nirgendwo mehr verwurzelt und kriegen dann Heimweh. Ja, auch schön. Und was man bräuchte, ist ja beides. Und gibt es bei uns Menschen eigentlich in einer Lebensform, das sind gar keine Herden und Ameisenstaaten oder sowas, was wir da als Vergesellschaftungsformen haben. Das sind eigentlich individualisierte Gemeinschaften. Das ist das Herausstellungsmerkmal der Primaten. Da muss man schon einigermaßen großes Hirn haben, dass man sowas hinkriegt, nämlich eine Gemeinschaft zu bilden, in der jeder Einzelne bedeutsam ist. Und wenn einer was findet, übernehmen das alle anderen. Und dann kann auf diese Weise Kultur entstehen. Mhm. Wenn der Erste erstmal die ersten paar Worte sprechen kann, dann können die anderen das von dem lernen. Und wenn der eine da lernt, wie man aus einem Stein einen Faustkeil macht, hat sich das schnell als ganze Kultur verbreitet. Und so hat sich durch diese Fähigkeit, voneinander zu lernen, einer entdeckt was und alle anderen übernehmen das. Und dann wird es noch an die Kinder weitergegeben. So hat sich sozusagen der Mensch als Kulturwesen herausgebildet. Wir haben fast alles, was wir haben, haben wir selber erfunden. Und
sind das alles nur positive Dinge, die da rauskommen, oder sind das auch Dinge, die uns dann limitieren können? Das heißt, die scheinbar die Lösung sind, aber uns eigentlich irreführen. Und woher kommt es?
Dann kann es eben leider immer passieren, dass Menschen in ihrer Kindheit und beim Hineinwachsen in diese Gesellschaft, dass es da nicht gelingt, dass diese beiden Bedürfnisse zu stillen. Und manche sind regelrecht gezwungen, ihre Entdeckerfreude und ihre Gestaltungslust selbst in sich selbst zu unterdrücken, weil die sonst von den anderen schräg angeguckt werden. Also wenn ich in die Schule komme, kann ich doch nicht einfach meiner Entdeckerfreude nachgehen. Da soll ich doch das lernen, was ich da lernen soll. Und dann muss ich meine eigene Entdeckerfreude unterdrücken, solange bis sie weg ist. Und dann kann ich das machen, was andere mir sagen. Mhm. Und da ahnt man schon, das ist dann ein Prozess, in dem man seine lebendigen Bedürfnisse selbst im Hirn einwickelt. Also mit hemmenden Synapsen werden die dann so lange eingewickelt, bis es weg ist, das Bedürfnis. Dann kann ich den ganzen Tag auf dem Stuhl sitzen und habe kein Bedürfnis mehr, da mal aufzuspringen. Dann kann ich das machen, was mir andere sagen, ohne dass ich da widerspreche. Da kann ich das lernen und ausführen, was mir andere sagen. Da kommt nichts mehr hoch in mir. Ich funktioniere perfekt, die anderen halten mich dann für wunderbar angepasst. Also alle, die das nicht hinkriegen, die haben eine Anpassungsstörung. Die müssen dann zum
Genau, die landen dann bei Menschen wie mir.
Genau, und die das hinkriegen, das sind dann eben diejenigen, die auf ihre lebendigen Bedürfnisse verzichtet haben, die also weitgehend eingewickelt haben, um möglichst gut in dieser Gemeinschaft von Erwachsenen zu funktionieren, dazu zu gehören, Anerkennung zu finden, vielleicht auch Bewunderung und auf diese Weise irgendwie Bedeutsamkeit, und so stillen die ihre Bedürftigkeit. Also weil sie nicht um ihrer selbst willen dazugehören dürfen, weil sie nicht um ihrer selbst willen das Gefühl bekommen von den anderen, vermittelt bekommen, dass sie bedeutsam genug sind, nur weil sie einfach da sind, sondern weil das immer gebunden wird an die Leistung. Wenn du das und das machst, habe ich dich lieb. Und wenn du dann und das machst, dann wirst du in unsere Gemeinschaft aufgenommen und darfst dazugehören. Ist das dann sehr naheliegend, dass es sehr viele Menschen gibt, die ihre lebendigen Bedürfnisse unterdrücken. Und dann funktionieren die wie die Automaten und Roboter. Manche machen das ja dann sogar noch in Selbstoptimierungsstrategien und passen sich so sehr an, wie es nur irgendwie geht, wollen immer effektiver sein. In Silicon Valley gehen die schon so weit, dass man auch noch einen Download von der Hirnkapazität dann macht und das Ganze, was man da an Wissen und Erfahrung hat, dann auf dem Chip speichern will. Das ist schon alles sehr albern, was da im Augenblick versucht wird, beim Versuch der Selbstoptimierung. Damit ich dazugehören darf, muss ich so werden und noch besser werden als alle anderen. Ja, schwierig. Und dann ahnt man schon, dass das dann irgendwie auch ganz gut ist, wenn irgendwann so eine Person auch nochmal Angst kriegt.
Ist das dann alles nur eine Erleichterung oder ist es dann für den Körper auch tatsächlich mit anderen Auswirkungen verbunden? Ich spiele das ein bisschen an auf das Stichwort Inkohärenzen.
Ja, es passt dir dann nichts. Also eigentlich hat man ein Bedürfnis, das hat man eingewickelt, das drückt trotzdem ständig ein bisschen nach oben. Alle Nasen lang muss man aufpassen, dass es nicht wieder hochkommt. Man ist eigentlich die ganze Zeit nur noch mit sich selbst und seiner eigenen Bedürftigkeit beschäftigt. Und dann muss man sich was gönnen, weil das alles so schwierig ist, muss man durchhalten. Und ja, es ist einfach, also ich würde sagen, es ist kein freier Mensch mehr, der jagt irgendwie etwas nach, dann hat er irgendwelche Vorstellungen, dass er denkt, wenn er das alles geschafft hat, ist er dann endlich frei. Habe ich noch keinen gefunden, der da bis dahin gekommen ist. Weil dann ist immer wieder noch was Neues, was dann noch gemacht werden muss. Und was dann passiert ist, dass die Menschen sich selbst nicht mehr richtig spüren, spüren auch ihre körperlichen Bedürfnisse nicht mehr, verlieren die Verbindung zu sich selbst, zu ihrem Körper und ihren tiefsten lebendigen Bedürfnissen. Und dann ist, das habe ich jetzt in so einem anderen Buch zusammengefasst und nochmal sehr klar auf den Punkt gebracht, dann gehen die immer liebloser auch mit sich selbst um. Und diese Lieblosigkeit macht sie über kurz oder lang krank. Und wenn sie dann die Diagnose kriegen, ihr Rücken ist total kaputt, dann kriegen sie Angst. Und anstatt sich zu fragen, wodurch das gekommen ist, wollen sie lieber einen neuen Rücken eingebaut kriegen. Und schöner wäre es, wenn sie sich rechtzeitig wieder öffnen könnten und eben nicht abends vor dem Rechner stundenlang rumsitzen oder vor irgendeinem Monitor den ganzen Rücken verbiegen. Der Rücken ruft die ganze Zeit, hallo Kumpel, das tut doch sau weh, mach doch mal hier ein paar Übungen und dann hör auf damit und beweg dich mal ein bisschen. Aber nein, sie müssen ja ihre Deadline noch zu Ende bringen und sonst wird die Karriere nichts und das muss noch gemacht und jenes noch. Und dann bleiben die da sitzen. Und der arme Rücken muss dann sehen, wie er alleine zurechtkommt. Und der findet dann schon einen Weg, wenn er so allein gelassen wird. Und dann verhärten sich die Sehnen, die Faszien verkleben. Dann entsteht dann eine sehr steife Wirbelsäule, die dann auch bei jeder kleinen Biegung dann immer gleich kleine Rupturen kriegt, also kleinste Mikroverletzungen, die vernarben dann. Und dann fängt das Knochengewebe an und macht so kleine Wucherungen. Und nach 5 Jahren geht man dann zum Arzt und der zeigt einem das Röntgenbild und sagt, ihre Wirbelsäule ist vollkommen im Arsch. Abgenutzt. Ja, so, und dann hat man sie aber nicht. Die Wirbelsäule ist nicht abgenutzt. Die Wirbelsäule hat sich selbst geholfen, weil man so lieblos mit ihr umgegangen ist. Es wäre ja nicht so weit gekommen, wenn man mal rechtzeitig gespürt hätte, dass da im Körper auch noch irgendwas ist, was ruft. Und da sieht man so ein bisschen, wie sehr Menschen eigentlich oftmals Gefangene ihrer eigenen Vorstellungen sind, wo sie so denken, da kommt es jetzt drauf an, das muss ich noch unbedingt und hier und wenn ich das nicht mache, kriege ich das nicht und ja, und die Rechnung ist dann ziemlich bitter, die dann am Ende kommt.
Das heißt, ich höre da auch so ein bisschen raus, dieses Verstandsgetriebene, also auch so im Rahmen unserer Evolution und Technisierung, die ganzen Möglichkeiten, die wir bekommen haben jetzt in der aktuellen Situation, die Aussicht auf ein Mittel, das uns dann im Prinzip von dem Problem, das wir gerade, wenn wir den Krieg erklärt haben, dann befreit, ist das denn dann tatsächlich die Lösung? Kann das die Lösung sein?
Naja, wenn man jetzt diese Vorstellung hat, die sehr viele Menschen haben, dass alles kontrollierbar ist. War ja auch in der Vergangenheit. Haben wir technische Lösungen gefunden, haben alles hingekriegt, sind sogar auf den Mond geflogen. Dann kann man natürlich schnell auf die Idee kommen, dass man natürlich auch so ein blödes Virus, so ein kleines Ding da hat, dass man das beherrschen kann. Und dann, das ist, glaube ich, jetzt die bittere Lektion, die wir da lernen müssen, dass man zwar Maschinen beherrschen kann, auch Techniken beherrschen kann, aber Lebendiges kann man nicht beherrschen. Noch nicht mal so ein Virus. Und das schneller, als wir uns umsehen können, ist es schon wieder mutiert. schneller als wir den einen Impfstoff entwickeln können, ist es schon unempfindlich gegen diesen Impfstoff. Das wird eine bittere Pille, die wir da jetzt alle gemeinsam irgendwie mal runterwirken müssen, weil die heißt, wir müssen uns von der Vorstellung verabschieden, dass wir hier die ganzen, dass wir das Leben kontrollieren können und es uns dienbar machen können. Sondern wir sind lebendige Wesen, wie das der Albert Schweitzer so schön sagt, inmitten von anderem Leben, was auch leben will. Da müssen wir einen Weg finden, wie wir mit denen gemeinsam leben und nicht uns einbilden, wir könnten die nach unserem Gusto sozusagen abrichten und in die Grenzen und Schranken verweisen. Ich bin da unglaublich traurig drüber, weil ich ja Biologe bin. Und die Biologie hat auf eine schreckliche Weise dazu beigetragen, dass sich in der Öffentlichkeit bei sehr vielen Menschen diese Vorstellung ausbreiten konnte, dass man das Leben verfügbar machen kann. Dass man es nur richtig erforschen muss und dann kann man es schon lenken. Ne? Da wird dann werden die Gene manipuliert und da werden Ökosysteme irgendwie auf eine bestimmte Weise gemacht. Da werden Obstbäume nach modernsten biologischen Erkenntnissen so an Drähte gebunden, dass die also maximalen Ertrag bringen. Das ist alles Biologie. Also da, die Biologie hat sich sozusagen als ein Büttel dieses Machbarkeitswahns mit in den Dienst gestellt. Und sie hat dann das Leben nicht bewahrt, sondern sie hat, also viele Biologen haben das Leben in seine Teile zerlegt, haben behauptet, sie wollten dadurch lernen, wie das Leben funktioniert. Aber in Wirklichkeit haben sie den Stoff geliefert, den man gebraucht hat, um das Leben zu beherrschen. Und das finde ich sehr, sehr traurig. Also
Und
auch
dadurch
Ideologie.
letztlich neue Probleme geschaffen.
Ja, und auch Ideologien haben sie in die Welt gesetzt. Wenn wir uns diesen Darwinismus angucken, das ist ja schrecklich. Ja, der Darwin war gar nicht so furchtbar. Der hat dann nur festgestellt, ja, es gibt den Wettbewerb und dann bilden sich die Merkmale heraus. Ja, und da haben wir dann etwas draus gemacht, Kampf ums Dasein. Das war nicht Darwin, der das gesagt hat. Und Darwin hatte sogar erkannt, dass das gar nicht das eigentliche Evolutionsprinzip ist, was er da beschrieben hat mit dem Wettbewerb. Weil der Wettbewerb führt ja nicht dazu, dass was Neues in die Welt kommt. Der Wettbewerb kann immer nur dazu führen, dass von dem, was schon da ist, die Besten ausgelesen werden. Also man kriegt durch Wettbewerb Spezialisten und Fachidioten. Oder man kann durch Wettbewerb aus einer fünfstrahligen Hand, also Vorderextremität, also ein Fledermausflügel machen oder eine Delfinflosse oder eine menschliche Hand, einen Greifarm oder eine Maulwurfsschaufel. Das ist alles sozusagen durch Wettbewerb kriegt man solche Spezialisierungen. Aber die Frage ist nicht, was sich da alles spezialisieren kann, sondern die Frage ist, wie kommt denn die fünfstrahlige Vorderextremität her? Wo kommt denn die her? Und die ist nicht durch Wettbewerb entstanden. Die ist, jetzt sage ich es mal so schön, durch spielerisches Ausprobieren entstanden. Da hat es mal fünf gegeben,
Das ist ein schönes Stichwort.
und dann auf einmal hat sich das herausgestellt, fünfstrahlig ist das Beste, geht am besten. Aber durch Ausprobieren. Ne? Und da war kein Druck. Man kann ja nicht irgendwie diese verschiedenen Vorderextremitäten ausprobieren, wenn man so unter Druck sitzt. Also da braucht es auch Raum, dass man herumspielen kann. Und das geht bis runter in das Genom. Wenn man das mal andersrum betrachtet, dann sind die eigentlichen Sternstunden für ein Genom, wenn sich irgendwie da drin wieder mal das regt, was man Fehlerfreundlichkeit nennt. Nicht, dass es so bleibt, wie es ist, ist das, worum es geht. Und auch nicht, dass es immer besser wird, sondern dass herumgespielt wird und dass da mal das ein bisschen versetzt wird, Mutation und Rekombination. Und dann muss auch mal ein Virus von außen angeschwommen kommen und der wird dann auch noch mit reingebracht. 20% unseres Genoms ist virale DNA. Die haben uns die Viren geschenkt und daraus machen wir Eiweiße und Enzyme und alles Mögliche. Wir könnten ohne deren Beitrag ja noch nicht mal, noch nicht, wir wären wir gar keine Menschen geworden. Also so sehr hängen wir mit denen zusammen und deshalb ist es eigentlich viel gescheiter, das würde ich von den Biologen, hätte ich das eigentlich erwartet, dass die sagen, das, was wirklich Entfaltung und Kreativität und Neues in die Welt bringt, ist nicht der Wettbewerb, sondern das ist wenn sich etwas, was bisher getrennt war, auf eine spielerische Art und Weise zusammenfügt und dann was entsteht, was es bisher noch nicht gegeben hat. Ja, und da ahnt man, das ist himmelweit weg von dem, was die
Also so ein bisschen auch
Kinder in der
dem Lauf des Lebens vertrauen.
Wäre das ja, dann könnte man sich wieder mit dem Leben verbinden und müsste nicht jetzt irgendwie auch noch auf die Idee kommen, dass man das, was man in der Natur als Naturgesetz glaubt, gesehen zu haben, weil man es falsch interpretiert hat. Ja? Fortschritt braucht Wettbewerb. Nee, Fortschritt braucht keinen Wettbewerb. Es sei denn, man definiert unter Fortschritt, dass die Herausbildung von immer einseitigeren und immer spezialisierteren Fachidioten und so.
Da fällt mir gerade ein Beispiel ein, das Sie in Ihrem Buch auch gebracht hatten, den Vergleich ja zwischen uns Menschen mit dem Gehirn, das sich über Jahrtausende, Jahrmillionen entwickelt hat, wo wir Dinge weiterentwickelt haben, die unsere Vorfahren, Vorvorfahren und so weiter herausgefunden haben, im Vergleich zu Gehirnen wie Krokodilen oder anderen Tieren, die sehr instinktiv handeln. Was kann man denn da so für Vergleiche ziehen, die uns helfen, genau das, was Sie gerade erklärt hatten, so ein bisschen besser zu greifen? Also sprich, diese Spezialisierung auf bestimmte Anwendungsbereiche oder Lebensbereiche versus das Hineinwachsen in eine Umgebung, die sich ständig verändert mit der ständigen Anpassung.
Ja, was ja jedem, der uns hier zuhört, klar ist, ist, dass wir keine festen genetischen Programme mehr haben. Also ein Hase oder ein Reh oder ein Pferd, denen muss keiner erklären, wie das geht, Hase, Reh oder Pferd zu sein, sondern das machen die einfach. Bei uns ist das nicht so ganz einfach. Also wir haben diese vorgefertigten festen Programme nicht. Wir müssen erst unterwegs rausfinden, wie Menschsein geht. Und da brauchen wir die anderen, die uns da irgendwie helfen, weil alleine können wir uns nicht als Baby. Und deshalb rennen wir sozusagen eigentlich immer hinter dem her, was die anderen schon gefunden haben. Wir sind Suchende, wissen nicht, wie es geht, machen uns Vorstellungen, wie es gehen könnte. Und ja, die können auch falsch sein. Also man kann sich auch als Suchender verirren, wenn man da auf eine komische Idee kommt. Und das Schlimme ist, man kann sich dann auch kollektiv verirren. Also dann rennt die ganze Gesellschaft in die Irre. Hatten wir ja schon mal. Ne? Also und kann uns jederzeit wieder passieren. Deshalb ist es so gut, wenn wir uns gegenseitig ermutigen würden, die Vorstellungen, die wir haben, tatsächlich auch gemeinsam zu entwickeln und das nicht irgendwelchen Machthabern zu überlassen oder irgendwelchen Ideologen, die uns sagen, worauf es im Leben ankommt. Wenn ich mir irgendwas ausdenke, wie es gehen könnte, also wie ich, was weiß ich, wie ich meine Kinder erziehen müsste oder so, und ich denke mir das alleine aus, dann kann das ja nur aufgrund meiner persönlich gemachten Erfahrungen herauskommen als Vorstellung. Das ist meine. So. Wenn ich das mit dir zusammen mache und du sagst, worauf es ankommt und ich sage, worauf es ankommt und wir gucken, wie wir das miteinander abgleichen, dann lerne ich, aha, das ist ein bisschen anders. Und das, was wir dann gemeinsam formulieren, ist doppelt so gut, wie das, was jeder von uns einzeln formulieren kann. Und wenn wir dann noch einen Arbeitslosen dazu nehmen oder noch einen aus der dritten Welt oder aus dem amazonischen Regenwald, also je mehr unterschiedliche Leute sich zusammentun und ihre Grütze sozusagen in einen Topf werfen und gemeinsam nach einer Lösung suchen, aber eben nicht lauter Gleichgesinnte, die alle denselben Schrott im Kopf haben, sondern das müssen auch wirklich ganz unterschiedliche sein, dann wird die Lösung, die dann gefunden wird, immer richtiger. Also ich habe mal so ein Buch, das heißt Etwas mehr Hirn bitte. Da haben die alle gedacht, jeder sollte sich ein bisschen mehr anstrengen mit seiner Birne. Nee, das Etwas mehr Hirn haben wir, sobald 5 Leute ihre Grütze zusammentun und gemeinsam nach einer Lösung suchen. Nur das kriegen sie nicht hin, weil natürlich jeder dem anderen zeigen will, dass er besser ist. Und da hängen wir in dem alten Muster drin. Ich muss mich irgendwie zeigen. Ich muss mir Geltung verschaffen. Ich brauche die Anerkennung der anderen. Und schon weiß ich alles besser und mache die anderen zum Objekt meiner Belehrung. Die fühlen sich wie ein Objekt behandelt. Das verletzt die, weil sie sind ja eigentlich keine Objekte. Sie, hatten eigentlich auch gedacht, dass ich sie mag und dass ich mit ihnen verbunden bin. Und jetzt stellt sich heraus, dass ich hier den Klugscheißer mache und ihnen sage, was sie zu tun und zu lassen haben. Also kappen die ihre Verbindung mit mir, wollen sie nichts mehr mit mir zu tun haben. Und dann ist Ende im Gelände, dann gibt es auch nichts mehr auszutauschen. Und dann kann jeder sozusagen seine Vorstellung vertreten und dann rennen die Leute los und suchen für ihre blöden Vorstellungen lauter Gleichgesinnte, die ihrer Meinung sind. Und heute geht das ja wunderbar im Internet. Da kann ja jeder Trottel mit irgendeiner Vorstellung losmarschieren und sich Gleichgesinnte suchen. Und da das nicht mehr so per Hand gemacht werden muss, man setzt das einfach rein. Und dort die Leute dann, dort es auch sehr viele sind, die da unterwegs sind, da findet man immer 100 oder 200 oder sogar 1000, die genauso bescheuert sind wie man selbst. Und dann hat man eine Blase und in der Blase bewegt man sich dann. Und man hat noch das Gefühl, man, das sind ja so viele, die sind genau, haben genau dieselbe Überzeugung. Also blöder geht es gar nicht mehr. Das ist lauter
Also im
Gleichgesinnte.
Prinzip dann Selbstsabotage oder Selbstverarschung pur.
Ja, Selbstverarschung pur, ja. Und dann noch aber mit dem großen Maul, weil sie sich einbilden, sie sind jetzt schlauer als andere und sie seien auch so viele. Und da, das geht so nicht. Das, was wir eigentlich
Also
bräuchten.
clasht im Prinzip die Fähigkeit aufeinander. Einerseits können wir sehr viel erreichen, indem wir unsere Köpfe zusammenstecken, möglichst viele Perspektiven und möglichst viele Erfahrungshintergründe, also das, was wir gelernt haben in unterschiedlichen Bereichen, dass wir das zusammenwerfen und daraus was eine gute Lösung finden oder was noch Besseres, einen besseren Weg finden. Das wird aber torpediert durch diesen diesen Effekt von jeder möchte immer sein. Einbringt der Beste sein, also dieser Wettbewerbsfaktor, der das, diesen Vorteil sozusagen.
Ja, also wir konnten so viel voneinander lernen und machen es nicht, weil jeder Recht haben will. Und früher musste man sich dann, weil es noch kein Internet gab, musste man ja in dem Dorf dann irgendwie gucken, ob man noch andere findet, die auch noch so eine komische Meinung haben. Das war nicht immer so einfach. Manchmal hat man gar keinen gefunden. Heute mache ich da einen Post im Internet, erzähle da, was ich für eine blöde Vorstellung habe und kriege garantiert 100 Rückmeldungen, die da genauso bescheuert unterwegs sind wie ich. Und dann denke ich, oh, guck, es ist doch, ich habe doch recht, es sind so viele andere, die mich bestätigen. Ja, das ist schon ein bisschen wie eine Seuche.
Also
Und
letztlich wird da.
rauben uns damit unsere eigentlichen Möglichkeiten, weil dann, wenn man nicht mehr voneinander lernen kann, wenn man sich nicht mehr austauschen kann, wenn alle gleich werden, wenn dann nicht mehr diese Einzigartigkeit des Einzelnen da ist, sondern wenn die alle angepasst sind an das, was jetzt alle denken und was alle machen und alle machen dasselbe, das ist eine kontinuierliche Verblödung, die in der Gesellschaft stattfindet. Da kann man machen, was man will. Also die können nur immer blöder werden, weil, also damit sie sozusagen auf eine neue Idee kommen, bräuchten sie einen fremden Input und den finden sie aber nicht in ihren Blasen von lauter Gleichgesinnten. Und machen wir es konkret, also die meisten Erwachsenen sind heute der Meinung, dass die Schule, so wie sie ist, eigentlich ganz in Ordnung ist, weil sie sich nicht vorstellen können, dass Kinder freiwillig lernen. Weil sie haben das schon so gelernt, dass man nur unter Druck was lernt und muss man durch und dann hat man ja auch das, haben sie alle das Gefühl, dass sie das ja auch einigermaßen überstanden haben und jetzt müssen ihre Kinder da auch noch durch. Das ist eine kollektive Idiotie. Die gilt wohl für eine Gesellschaft, die darauf ausgerichtet ist, dass aus den Schulen welche rauskommen, die optimal funktionieren und wo man denen sagen kann, was sie zu tun und zu lassen haben. Aber das waren auch früher welche, die hat man dann in den Krieg geschickt und dann sind sie alle hingegangen und haben noch gejubelt. Die hat man dann nach Auschwitz geschickt und dann haben sie das Gas da reingesteckt und haben gesagt, ich konnte nichts dazu, es war ein Befehl. Ja, das ist doch alles furchtbar. Solche Leute kann man doch nicht mehr gebrauchen. Also bräuchte man ja eigentlich Schulen, in denen nicht gedrückt wird und nicht was abgefüllt wird, sondern wo man diese Talente und Begabung der Heranwachsenden so begleitet, dass die sich entfalten können. Und dieses, was die Obstbauern da machen, wenn die diese Drähte so anbieten, also das Obst, dieses Spalierobst herstellen, dieses Festbinden der Äste, das heißt übrigens Erziehung, das ist der Fachterminus der Obstbauern. Die erziehen ihre ihre Äpfelbäumchen. Und dann gibt es sogar einen Erziehungsschnitt. Da wird alles abgeschnitten, was irgendwie in die falsche Richtung wächst. Erziehung. Ne? Und das ist so tief drin. Und eigentlich müsste man es gruseln kriegen, wenn man das hört. Weil das ist, ja, der Obstbauer macht das, damit er maximalen Ertrag kriegt. Und warum machen wir das? Warum erziehen wir unsere Kinder? Weil wir auch einen maximalen Ertrag haben wollen. Die sollen erfolgreich werden. Ne? Am besten sollen sie das verwirklichen, was wir selber nicht hingekriegt haben. Und dann kriegen sie Lockdown und dann können sie schon keinen.
Damit wird dann letztlich das eigene verzerrte, wird das eigene verzerrte Selbstbild letztlich dann sozusagen dann auch bei den Nachfahren weitergepflegt. Also das, was ich über das Phänomen, das Sie mit dem Internet beschrieben haben, dass ich halt viel leichter Menschen finde, die meinen eigenen Standpunkt, meine eigene Sichtweise sozusagen bestätigen. So wird das dann gleichzeitig in die nächste Generation weitergegeben. Das heißt, auch Kinder, die jetzt in dieser Zeit gerade aufwachsen, da erinnere ich mich an Ihren Beitrag zu dem Thema, wo es um die Sichtweise ging, was jetzt dieses eine Jahr, wo Kinder eben in dieser besonderen Ausnahmesituation aufwachsen und Dinge lernen, die sie möglicherweise nicht verstehen, dass das einen sehr großen Einfluss letztlich dann auch auf ihr eigenes Leben hat.
Also wir haben im Augenblick mit diesen Corona-Maßnahmen bei den Kindern zwei Probleme. Das eine ist, dass es welche gibt, die sind schon vorher mit dem Leben nicht zurechtgekommen. Die kommen meistens aus schwierigen Verhältnissen, Traumatisierung und. Und die bräuchten ganz dringend ein lebendiges Feld mit Lehrern und Sportvereinen, damit das, was die aus dem Elternhaus da mit sich rumschleppen, ist, ein bisschen verdünnt wird. Und auch mal ab und zu einer kommt und sich um so ein Kind kümmert. Das ist jetzt alles weg. Die sind auf sich zurückgeworfen, die Kinder- und Jugendärzte schlagen Alarm. Wir haben da eine ganze Generation von Kindern, die plötzlich, wo das, was bisher ein bisschen noch gehalten worden ist in den Gemeinschaften, in Schulen und Sportvereinen, das bricht auf einmal alles zutage bei denen, die schon, sagen wir mal, eine Vorschädigung hatten. Und dann gibt es aber die anderen, das ist dann genauso schlimm, das sind dann häufig sogar die, die aus den Akademikerfamilien kommen. Und die strengen sich furchtbar an, Mama und Papa glücklich zu machen und die ganzen Erwachsenen glücklich zu machen, indem sie sich ganz genau an die Regeln halten. Und die werden dann auch vorgeführt, guck mal, die Kinder sind vernünftiger als die Alten, weil die halten das alles so wunderbar ein. Und es wird nicht überlegt, was das für so ein Kind bedeutet, seine Freude am Spielen mit anderen gemeinsam so lange zu unterdrücken, bis es den ganzen Tag diesen Abstand halten kann. Und dann hat es das so unterdrückt, dann ist die Freude am Spielen mit anderen auch weg. Die wollen das gar nicht mehr. Und dann funktionieren die. So. Und die kann man dann wunderbar später mal wie Automaten und Roboter einsetzen, weil da braucht man nur noch zu sagen, jetzt ist das dran. Damit du gesund bleibst, musst du dieses machen. Und damit du das erreichst, musst du jenes machen. Und dann machen die das alles, weil die haben ja verloren, die diesen inneren Impuls verloren, der normalerweise hochkommt, das mache ich nicht. Eigensinn nennt man das. Wie soll ein Kind Eigensinn herausbilden, was sich derartig anstrengen muss, jeden inneren Impuls zu unterdrücken? Und dann kriegt man lauter Gleichgeschaltete. Und da sind wir da, wo wir eben waren. Die können voneinander nichts mehr lernen, weil sie alle sowieso denselben Kram erzählen.
Wofür ist dann die kindliche Neugier gut? Also was haben wir da, was wir jetzt gerade nicht sehen?
Ja, ein Kind erschließt sich ja die Welt durch spielerisches Ausprobieren, also nicht durch Unterricht. Also man hat gelernt, als kleines Kind zu krabbeln und die Hände zu benutzen und dann auch zu laufen und sogar zu sprechen. Nicht, weil da einer da war, der Unterricht mit einem gemacht hat, sondern man wollte das und hat ausprobiert, wie es geht. Und irgendwie hat man die Zunge dann so hingekriegt, dass da Mama rausgekommen ist. Und dann war auch einer da, der sich drüber gefreut hat, hat man noch ein bisschen weiter probiert. Wunderbar, so erschließen sich Kinder die Welt. Also da gibt es ein Bedürfnis, das heißt, ich möchte zu den Erwachsenen dazugehören, ich möchte genauso laufen können wie die auf zwei Beinen, ich möchte genauso sprechen können wie die. Und dann strengen sich Kinder an, das ist intrinsische Motivation, um mit diesen Erwachsenen sozusagen verbunden zu sein. Und dann freuen sie sich über jeden Schritt, den sie dann näher kommen. Und dann fangen die Erwachsenen dann aber irgendwann an und meinen, sie müssten jetzt wie die Obstbauern ihr Kind erziehen. Weil sonst wird es nichts. Also die Schule ist dann meistens so ein maßgeblicher Attraktor, der dann die ganze Aufmerksamkeit der Eltern auf die vorschulische Ausbildung legt. Und dann fangen die an und erklären dem Kind, was es spielen soll und was nicht. Dann wird das pädagogisch wertvolle Spielzeug eingekauft, damit sie dann auch schon gut vorbereitet sind auf die Schule. Und dem Kind wird alles dann so vorgesetzt, dass es eigentlich gar nicht mehr selber spielen kann. Also spielen kann man nicht in einem Spielzimmer, also in so einem Kinderzimmer, was voll ist mit irgendwelchem pädagogischen Spielzeug. Spielen kann ich dort, wo ich auf eine unvorbereitete Welt komme, wo alles anders ist. Und das geht am besten in der Natur. Und da entwickeln Kinder ihre Fantasie. Und da wird plötzlich aus der gefundenen Rinde ein Schiff und aus dem gefundenen Stock eine Schlange. Und das ist das, wie Kinder sich die Welt erschließen und nicht, indem sie hier irgendwelche Schlangen mit dem Rechner aufs Tablet malen.
Das heißt, worin bestünde jetzt die große Chance in dieser Situation, in der wir uns gerade befinden, wo sich so vieles Neues sortiert, wenn ich jetzt dran denke, die kindliche Neugierde, die Sie gerade beschrieben haben, das Ausprobieren, neue Wege finden, was könnten wir jetzt tun, jeder Einzelne und wir als Kollektiv, um aus der Situation, in der wir uns befinden, was Großes, Gutes, Schönes, Neues machen, was ja, uns von dem Abweg vielleicht ein bisschen wegbringt, auf dem wir zuletzt unterwegs waren.
Also die Kinder können nicht viel machen. Also für die ist diese Welt so, dass sie dem folgen müssen, was die Erwachsenen so haben. Und die Erwachsenen könnten natürlich auf die Idee kommen, dass sie bisher einiges dafür wichtig gefunden haben in ihrem Leben, was in Wirklichkeit ziemlich scheißegal ist. Und die könnten dann auf das kommen, was ihnen im Leben wirklich wichtig ist und bedeutsam. Könnten vielleicht auf die Idee kommen, auch ein bisschen liebevoller mit sich selbst umzugehen, anstatt dauernd den Anforderungen da draußen genügen zu wollen. Und manche machen das, das stimmt. Es gibt so eine Art Rückzugsbewegung auf das Wesentliche. Aber es gibt auch genug, die warten nur darauf, dass das endlich hier vorbeigeht, um es anschließend noch wilder zu treiben im Außen. Ich kann es noch nicht sagen, wo das hingeht. Also was man jetzt sieht, ist ein
krisenhaftes
Geschehen. Das hat man ja immer. Das ist dann so eine Art erlernte Hilflosigkeit. Also wenn man lange genug rumsitzt und weiß nicht, was man davon halten soll und wie man das Problem lösen soll, dann entsteht so eine Resignation. Ne? Dann sagt man, okay, ich mach das jetzt mit. Aber und da merkt man schon, dass da geht einem die Lebenslust abhanden. Also da hat man keine Freude
mehr. Was ist denn Ihr Appell oder Ihr Ratschlag an die Menschen, die jetzt gerade sich so verhalten, die im Prinzip vom Fernseher darauf warten, bis die Nachricht kommt, jetzt haben wir einen Impfstoff und der ist überall, wird jetzt überall verabreicht und wir haben den Virus besiegt?
Ja, es gibt einfach, vielleicht muss man sich das glauben, es gibt Situationen, da sitzt man in so einer Art Gefängnis. Also da kann man nicht machen, was man will, weil das ist auf einmal alles zu. Also im Knast geht es eben nicht. Und wenn man jetzt solche Maßnahmen hat, wo dann nicht mehr alles geht, ist man auch sehr eingeschränkt. Und dann hat es keinen Sinn, mit dem Kopf gegen die Wand zu laufen, also als Häftling im Knast und sich eine blutige Birne zu holen. Und dann muss man sich fragen, gibt es jetzt noch eine andere Möglichkeit? Und die finde ich spannend. Was hat denn jemand, der in so einem eingeschränkten Lebensraum zurechtkommen muss, was hat der noch irgendeine Möglichkeit da drin, so etwas wie Freiheit zu finden? Und die Antwort heißt, ja, das hätte der. Und das ist auch relativ einfach. Man kann sich entschließen, auch Eltern können das jetzt machen. Und der Typ im Knast kann das machen. Jeder kann sich entschließen, einfach jetzt ab sofort etwas liebevoller mit sich selbst umzugehen. Nicht mehr anzurennen, sondern sich auf das zu besinnen, was einem wichtig ist. Sich zu fragen, was man braucht, was einem gut tut, auch im Knast. Und unter diesen Corona-Bedingungen. Und dann gestaltet man sich das so. Und vielleicht entdeckt man dann, wie lebendig die Kinder noch sind und wie schön das ist, dass man welche hat und dass das doch eigentlich ein Geschenk ist. Genießt das mit den Kindern, lässt da diesen Homeoffice endlich Homeoffice sein. Dann ist eben mal jetzt die Arbeit nicht so wichtig. lässt die Kinder nicht dauernd da ihre blöden Hausaufgaben online machen, sondern sagt denen, pass auf, wir nehmen einen Schlitten, wir gehen raus, wir machen eine richtige Schneeballschlacht, bauen einen Schneemann. Was immer da geht ganz viel. Aber wenn man immer das andere so wichtig nimmt, nämlich dass man gut funktionieren muss, geht gar nichts. Und das ist dann, das ist dann freiwillige Selbstbeschränkung oder, wie das der Kant gesagt hat, das ist die selbstverschuldete Beschränktheit, mit der man dann unterwegs ist. So, und da einen Raum zu finden, das zu öffnen, hätte ich auch nicht gedacht. Aber das geht tatsächlich, dass man einfach nur dadurch, dass man nur noch das tut, unter diesen engen Bedingungen, was einem gut tut, verbindet man sich wieder mit sich selbst, mit seinen eigenen Bedürfnissen. Egal, ob jetzt Corona ist oder nicht. Egal, und wenn ich ins Geschäft gehen muss, weil ich mir unbedingt was kaufen will, dann setze ich mir halt die Maske auf. Aber ich renne doch nicht draußen im Wald mit der Maske rum. Die nehmen so schnell, ich kann wieder runter, weil das tut mir nicht gut. Aber ich reg mich auch nicht darüber auf, dass man jetzt so eine Maske aufsetzen muss, wenn es so angeordnet ist und ich da einfach nur dauernd Schwierigkeiten habe, wenn ich es nicht mache. Weil da geht es mir auch nicht gut, wenn ich mich ständig aufrege. Ich mache auch nichts mit einem schlechten Gewissen. Ist doch auch Mist. Also irgendwas essen, wo man sich hinterher darüber ärgert, dass man das gegessen hat. Irgend so eine blöde Fernsehsendung angucken, schon wieder so eine Diskussion, wo die dauernd dasselbe erzählen und hinterher ärgert man sich, dass man das eingeschaltet. Lass ich einfach aus, mache ich nicht an, es tut mir nicht gut. Und dann kriegt man auf einmal einen Gestaltungsraum. Auf einmal wird man wieder Herr im eigenen Haus. Auf einmal hat man das Gefühl, hey, der Gestalter meines Lebens bin ich. Es kann zwar eng sein, es kann sogar die Knastzelle sein, aber ich habe Freiheit. Innerhalb der Gefangenschaft erschließe ich mir Freiheit. Also das ist Wahnsinn. Also auch philosophisch sehr interessant. Aber, aber nicht dadurch, dass ich gegen die Gefangenschaft anrenne, sondern dass ich mich auf das besinne, was mir gut tut. Und das, da muss ich nicht warten, bis alle das machen, kann ich sofort anfangen. Ich muss auch nicht lange intellektuell darüber reden, was das heißt. Das weiß jeder, was ihm gut tut. Und man braucht auch dieses ganze lange Geschwätz nicht. Entweder ich mache das also wenn ich dir das jetzt sage, entweder du sagst, okay, mache ich, fange jetzt an. Oder du sagst, mache ich nicht. Dann sage ich mir auch recht. Zeige ich dir dann noch das Buch hier, was jetzt gerade rausgekommen ist. Und dann könntest du noch mal überlegen, ob du nicht vielleicht doch ein bisschen liebevoller zu dir selbst bist.
Das ist ein sehr schöner Kreis, Herr Hütter. Ich habe tatsächlich auch schon reingelesen. Ich habe mir ja ein Rezensionsexemplar angefordert und gefällt mir sehr gut die Ideen, die dort drin stehen. Und ich finde, es ist auch jetzt in dem letzten Teil, wo wir gesprochen hatten, auch sehr schön auf den Punkt gekommen. Letztlich hat es jeder selbst in der Hand, wie er mit sich umgeht, mit was er sich beschäftigt. Und letztlich können wir dann entscheiden, ob wir uns jetzt auf die Angst fokussieren, auf das, was uns gerade Angst macht oder was uns gesagt wird, was uns Angst machen soll, oder ob wir uns auf uns selbst fokussieren und daran wachsen, unsere kindliche Neugier wieder entdecken, das, was uns Spaß macht, die kleinen Details im Leben entdecken und daran
versuchen, wieder in die eigene Kraft zu kommen. Und wenn das, und zwar nicht, indem wir von anderen gelobhudelt werden und Anerkennung finden, weil wir so schön brav sind, sondern weil wir unser eigenes Leben wieder in die eigenen Hände nehmen. Das ist der Clou. Und wir haben ja von der Akademie so eine Initiative gestartet, da ist die Webseite jetzt, ich glaube vor 2 Wochen haben wir die freigeschaltet, die heißt www.liebevoll.jetzt. Und ich bin fasziniert, innerhalb dieser kurzen Zeit haben sich da, glaube ich, 1000 Leute darauf eingetragen und sagen, da mache ich mit. Wenn das in dem Tempo weitergeht, so haben wir Ende des Jahres also ein paar hunderttausend Leute auf dieser Seite und damit in der Gesellschaft ein paar hunderttausend Leute, die einfach sich von den anderen dadurch unterscheiden, dass die auf sich selber endlich wieder achten, liebevoller mit sich selber sind und dann kommen sie auch in ihre eigene Kraft und dann können sie auch liebevoller zu anderen sein. Einer, der nicht liebevoll zu sich selbst ist, bleibt ein Bedürftiger und der will von den anderen immer was haben. Also irgendwie braucht er die anderen dann, damit er seine Bedürftigkeit damit stillen kann. Derjenige, der in seiner Kraft ist, der liebevoll mit sich gelernt hat, umzugehen, und der kommt dann aus der Bedürftigkeit raus und der wird eigentlich einer, der was zu verschenken hat. Und die Leute haben dann auch keine Angst mehr. Die lassen sich auch nicht mehr wie die aufgescheuchten Hühner über den Hof jagen. Die wissen dann, was ihnen hilft und was ihnen Kraft gibt, und da halten die sich dran, und dann sind die auch nicht mehr verführbar. Und denen kann man auch nicht mehr mit allen möglichen Angst einjagen. Das ist schon stark.
Finde ich sehr, eine sehr schöne Initiative. Ich stelle mir gerade noch die Frage, jemand, der jetzt vielleicht gerade noch eher feststellt, dass er vielleicht ein bisschen mehr in seiner Bedürftigkeit ist als in der Liebe, aber genau diesen Schwenk machen möchte, was bekommt der denn auf dieser Webseite? Also was können Sie jemandem anbieten, oder was ist so was kann der Anreiz sein, sich dort auf dieser Webseite einzuschreiben?
Ich glaube, dass man muss da mal drauf gehen. Das ist ja nichts weiter als eine Einladung. Man kriegt da überhaupt nichts für. Wer es nicht versteht, wie das geht, liebevoll zu sich selber zu sein, der findet da so eine Rubrik, da so für Anfänger. Kann er da mal gucken, ob er da irgendeinen Tipp kriegt, wie er anfangen kann. Man muss ja nicht überall anfangen. Man kann an einer Stelle anfangen. Meinetwegen beim Essen. Ich esse nichts mehr, was mir nicht gut tut. Nicht mehr an Orten, die mir nicht gut tun, nicht mit Leuten, die mir nicht gut tun, und auch nicht wieder mit einem schlechten Gewissen. So, und dann ändert sich plötzlich alles. Da hat man beim Essen plötzlich, ist man wieder Herr im eigenen Haus, findet sich selber ganz toll, und dann fängt man vielleicht mit dem Fernsehen an und macht das dann mit dem Internet und was man sonst noch so für geistigen Müll in sich reinzieht, dass man da auch ein bisschen sagt, Schluss jetzt damit, mach das nicht mehr. Ich bin doch kein Idiot, der sich das alles so reinfüllt, was ihm nicht gut tut. Also, und wenn dann einer sagt, solche gibt es dann auch, die sagen dann, ja, einer, der immer einen Porsche haben will, der holt sich dann einen Porsche oder was? Und dann heißt die Antwort, nee, das geht ja nicht darum, dass man seine Wünsche erfüllt, sondern dass man seine Bedürfnisse wiederentdeckt. Deshalb müssen wir nicht gucken, was der für einen Wunsch hat, der Porsche-Fahrer, sondern aus welchem Grund er diesen Porsche fahren will, was da für ein Bedürfnis dahinter steckt. Ja, und dann wird es doch auf einmal ganz durchsichtig. Er möchte gerne irgendwie anerkannt werden. Er möchte, dass sie bewundert wird und dass andere ihn sehen und auch merken, wie weit er es gebracht hat und wie viel Geld er besitzt. Ja, und da muss man das sagen, der arme Kerl. Dann kann man den lieber mal in den Arm nehmen und kann sagen, hey, du brauchst deinen Porsche und ich mag dich auch so. Und ihm helfen, aus der Porsche-Nummer rauszukommen.
Das gefällt mir, das würde ich gerne so stehen lassen, Herr Hüther. An der Stelle bedanke ich mich bei Ihnen recht herzlich. Ich glaube, es ist alles gesagt, was in diesem Interview Platz finden sollte. Zumindest habe ich gerade so das Gefühl, auf Basis dessen, womit ich mich vorab beschäftigt hatte für heute Abend. Ich bedanke mich bei allen, die da draußen zuschauen und dieses Interview sehen werden. Ich würde mich freuen, wenn Sie noch einen kurzen Moment Zeit haben für ein kleines Nachgespräch, und ansonsten danke ich fürs Dasein und wünsche einen schönen Abend, Herr Hüther.
Ich danke Ihnen und alles Gute.